Deutschlandfunk Kultur heute.
Schellen und Schlittengeschirr, Masken und Macht über höfische Festkultur in Sachsen hören wir im Laufe dieser Sendung. Das Echtzeitalter am Münchner Volkstheater interessiert uns und Brigitte Mese, die Mutter des Künstlers Jonathan Mese, sie ist gestorben.
Ich habe natürlich die klassische Kultur und die klassische Kunst habe ich mitbekommen und gelernt, aber die zeitgenössische, die mussten sowohl der Jonathan wie ich uns erst erobern.
Mehr über die Mutter und Managerin des Künstlers am Ende dieser Ausgabe. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Zuerst aber Opernbühne mit Belcanto in Braunschweig. Das ist Bellini. Kein Aperitif, sondern der Name des Komponisten Vincenzo Bellini. Und er hat 1830 eine lyrische Tragödie uraufgeführt, Romeo und Julia. Und darin hat er melancholische Melodien geradezu ausgekostet. Und sowas ist ein Fall für unseren Opernkritiker Uwe Friedrich. Man muss sowas singen, man muss sowas spielen können. Uwe Friedrich, kann Braunschweig Belcanto?
Kurz gesagt, ja, und zwar ganz glorios. Ich gebe zu, ich bin auch mit, ich will nicht sagen Angst hingefahren, aber dachte schon, na, ob die das hinkriegen, weil diese Musik so umflort ist und so, ja, wenn man Negatives sagen wollte, ein bisschen monochrom. Es geht alles auf den Tod des Romeo hin. In dieser Oper überlebt Julia. Und das muss man dirigieren können, wie ein guter Pianist Chopin spielt. Das ist sozusagen gesungener Chopin, auch in der rhythmischen Elastizität, in den unerhörten harmonischen Wendungen, die aber alle immer vorbereitet sein müssen. Also wenn die einfach nur passieren, dann hat diese Wirkung, diese Musik überhaupt keine Wirkung. Und Srba Dinic, der Generalmusikdirektor in Braunschweig, ist in dieser Musik so zu Hause. Und das Orchester folgt ihm auch so mutig. Die spielen mitunter wahnsinnig leise. Das muss sich auch ein Orchester erstmal trauen. Wunderschöne Soli von der Klarinette zum Beispiel, auch der erste Hornist, herrlich. Wir haben gerade gehört Nina Solodovnikova als Giulietta und Milda Tubelüte als Romeo, die auch wunderbar zusammenpassen. Das hat man in diesem Duett schön gehört. Auch die beiden müssen schon Mut mitbringen für auch gerade die leisen Stellen. Aber auch das virtuose Koloratur Naturzeug beherrschen die. Es gibt ohnehin nur 5 Hauptrollen und die sind alle gut besetzt. Ganz besonders toll noch Sung-Yun Cho, der Bass im Ensemble.
Ich habe da so ganz nebenbei auch die Hosenrolle rausgehört. Romeo also von der Sopranistin, also lyrisch, nicht dramatisch höre ich da raus. Da hat Bellini offenbar andere Quellen benutzt, anderes Libretto. Was macht Regisseur Jan Essinger mit dieser Fassung und nur 5 Hauptpersonen?
Es fehlen zum Beispiel die große Ballszene, es fehlt die Amme, es fehlt eine ganze Menge, was wir von Shakespeare kennen und auch von den Shakespeare-Vertonungen. Es ist alles viel kleiner, viel intimer und Jan Essinger erzählt es als eine Mafia-Geschichte in einem Bühnenbild von Mark Weger. Der hat so eine Rohbautreppe, kann man vielleicht sagen, hingestellt, wie man ja in Italien heutzutage immer noch oft irgendwelche Rohbauten in der Landschaft sieht, die der Vollendung harren. Im Hintergrund steht offenbar der Palast der Familie Giuliettas. Nachher verschwindet der und die Bühne gibt den Blick frei auf einen Sternenhimmel, wenn es an Sterben geht. Das funktioniert alles sehr gut als brutale Mafia-Geschichte. Es gibt einen, ich würde sagen, ja, doch Irrtum im Konzept. Die behaupten nämlich, Jan Essinger und sein Team, dass dieser Romeo ein Mann, eine Frau sei. Und man erzählt eine lesbische Geschichte. Das sprengt natürlich den Rahmen der Mafia-Geschichte. Das funktioniert nicht richtig. Spannender wäre es vielleicht doch gewesen zu sagen, Was wollte Bellini mit dieser Hosenrolle? Er wollte offenbar ein anderes Konzept von Männlichkeit. Dieser Romeo passt nicht in die Macho-Szenerie. Würde ja zeitgenössisch genauso funktionieren. Stichworte non-binär, metrosexuell.
Geschlechterfluide, Liebestragödie oder sowas.
Genau. Und dann hat man nicht das Problem, dass man die Übertitel ändern muss und dass auf einmal dieser Romeo im Rock auftaucht und man aber gar nicht so genau weiß, warum. Und warum reagiert da jetzt keiner drauf, dass das eine Frau ist. Da hakt's ein bisschen. Ansonsten ein Abend, der rundum glücklich macht.
Auch das Publikum.
Auch das Publikum. Großer Jubel in Braunschweig. Vollkommen zu Recht. Und dieser Produktion sind wirklich ausverkaufte Häuser zu wünschen.
Sagt Uwe Friedrich über Bellinis Romeo und Julia in Braunschweig. Mitverantwortlich für den Erfolg des Magdeburger Theaters ist unter anderem der junge Regisseur Jan Friedrich, womit wir zur Sprechbühne kommen und die Singbühne verlassen. Denn seine Bühnenfassung des Blutbuchs von Kim de Lorenzon wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Am Münchner Volkstheater war er damit auch zu Gast. Und seine Magdeburger Fassung von Georg Büchners Wojciech war ebenfalls in München schon zu Gast. Der Bühnenklassiker wurde allerdings in Computerspielästhetik gezeigt und inszeniert. Auch in Tonio Schachingers Roman Echtzeitalter spielt Gaming eine tragende Rolle. Und Regisseur Jan Friedrich hat das am Münchner Volkstheater für die Bühne bearbeitet und Christoph Leibold hat die gestrige Premiere gesehen.
Tonio Schachingers Romanheld lebt in zwei extrem gegensätzlichen Welten, so scheint's. Hier das Marianum, ein Wiener Elite-Gymnasium, an dem Till seine Schulzeit in bedrückender Enge durchleidet. Denn das Marianum ist buchstäblich Old School. Drill und Disziplin werden hier noch hochgehalten. Und dort die virtuelle Welt der Computerspiele, in der Till als E-Sportler wahre Höhenflüge und einen Freiheitsrausch erlebt.
Als Till am frühen Nachmittag von seiner Mutter aus seinem Zimmer geholt wurde, lagen schon 3 Stunden Assassin's Creed hinter ihm. Weshalb er sich noch immer in diesem angenehmen, von der realen Welt losgelösten Zustand befindet.
Doch diese Welten haben mehr gemein, als sich auf den ersten Blick erahnen lässt. Beiden wird mit Vorbehalt begegnet. Am Marianum wird die Literatur hochgehalten, die die Schüler, um eine von deren Lieblingsvokabeln zu zitieren, einfach nur lame finden. Die meisten Erwachsenen wiederum sehen in Gaming schlicht dumpfes Daddeln. Tonio Schachinger widerlegt beide Vorurteile. In einem zentralen Moment seines Romans entdeckt Till sich selbst in der Geschichte eines längst verstorbenen Schriftstellers wieder.
Eine irrationale Verwunderung darüber, dass dieser bärtige, alte, tote Mann irgendwann auch mal ein 15-jähriges Kind ohne Vater war.
Zugleich lässt Autor Schachinger keinen Zweifel daran, dass auch die Leidenschaft seines Protagonisten für Computerspiele keine banale Weltflucht ist, sondern ein Eintauchen in Fiktion, die wie die Beschäftigung mit Literatur Freiräume im Kopf öffnen kann.
Wenn man in einem Computerspiel zu etwas fähig ist, sei es Wände klein zu schlagen oder als Parkourläufer jedes denkbare Hindernis zu überwinden, kann es passieren, dass man in der Realität genau dieselben ganz konkreten Möglichkeiten vor sich sieht.
Am Münchner Volkstheater versucht Jan Friedrich, die beiden Sphären, zwischen denen Till sich bewegt, miteinander zu verschmelzen. Jedes Schuljahr, jede Klassenlektüre wirkt hier wie ein neues Level. Die Bühne zeigt einen Schulraum, halb Aula, halb Klassenzimmer mit Schreibpulten. Das sechsköpfige Ensemble trägt Polohemden und beige Hosen, alles sehr gediegen. Die Rollen werden munter durchgewechselt. Schüler, Eltern, Lehrer. Auch Till wird nicht von nur einer Person verkörpert, jeder ist mal Till. Manchmal tragen die Schauspieler Plastikmasken, pausbäckige Kindergesichter und sie filmen sich gegenseitig. Die Aufnahmen werden auf die Rückwand projiziert und mit Animationen aus Videospielen überblendet. Auch die Darsteller bewegen sich zuweilen, als wären sie von der Konsole gesteuert. Sounds aus dem Off vergrößern jedes Geräusch akustisch. Das Tippen auf der Laptop-Tastatur, das Knarzen einer Tür, das Schrillen der Schulglocke. In der Gesamtanmutung ergibt das irgendwas zwischen Virtual Reality, Schulsatire und Internatshorror. Allerdings nur im Ansatz. Die faszinierende Konsequenz von Jan Friedrichs Magdeburger Wojciech-Inszenierung vermisst man diesmal schmerzlich. Georg Büchners Sozialdrama zeigte Friedrich mit Wojciech als Ego-Shooter bis zum finalen Game Over. Diesmal dagegen bleibt die Umsetzung halbherzig. Als hätte es der Regisseur pflichtschuldig mit der Computerspielästhetik probiert, seine Idee aber dann auf halbem Wege verworfen, da sie sich doch nicht als zwingend erwies. Erschwerend kommt hinzu, dass eine aufregende Dramaturgie nicht zu den Stärken von Schachingers Roman zählt. Der Plot bewegt sich chronologisch durch Tills Schullaufbahn. Auf der äußeren Handlungsebene spitzt sich nur wenig zu.
Tills Sommer 2018 ist leider gar nicht schön.
Till fühlt sich wie ein hässliches, dummes Kind.
In der Bühnenfassung fällt dieser Mangel noch schwerer ins Gewicht. Denn natürlich muss Friedrich kürzen. Übrig bleiben viele Einblicke in Tills Gedankenwelt, die den Roman zwar interessant machen, in der Inszenierung aber vorwiegend referiert und damit nicht sinnlich erfahrbar werden. Da helfen weder Live-Video, Masken oder PC-Sounds. Der Abend bleibt, trotz ansprechender Momente, aufs Ganze gesehen untheatral. Tills Mitschüler würden es noch gnadenloser ausdrücken. Echt lame.
Lahm und langweilig befindet Christoph Leibold über dieses Theaterstück. Masken und Kronen, Festkultur und Machtrepräsentation am Dresdner Hof. So heißt die neue Dauerausstellung in der Festetage in der wiederaufgebauten Dresdner Residenz. Der Titel ist ja selber schon recht barock. Das Dresdner Residenzschloss wurde bei Kriegsende 1945 schwer beschädigt, wird seit Ende der 1980er Jahre wieder aufgebaut, zu einem prachtvollen Museumsschloss umgewandelt. Die Festetage ist schon fertig, die Dauerausstellung wird gezeigt und Alexandra Gerlach war mit dem Direktor des Grünen Gewölbes in den neuen Festräumen.
Der Weg in die Festetage führt über die breiten, mit rotem Teppich ausgelegten Stufen der englischen Treppe in das zweite Obergeschoss des Schlosses. Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, geht voraus durch den Riesensaal und öffnet die schwere Eisentür zum großen Ballsaal.
Ja, ja, es ist das, wir sind schon, hallo. Also dieser ganze Saal ist der Festkultur gewidmet. Der große Ballsaal seit dem 16. Jahrhundert, einer der wichtigsten Festräume. Hier wurde also getanzt, wurde gefeiert, wurde auch gegessen und getrunken seit dem 17. Jahrhundert. Da wurden hier große Maskeraden und Inventionen gefeiert.
In zahlreichen entspiegelten großen Vitrinen funkelt es. Vergoldete Helme, massive Silberharnische, goldene Masken. Juwelenbesetzte Reitzeuge und aufwendig in Gold und Silber bestickte Reitsättel sowie prachtvoll geschmückte lebensgroße Holzpferde spiegeln dem Betrachter die enge Verknüpfung von Pracht und Macht am einstigen sächsischen Hof.
Mit dieser Inszenierung von diesen Festen hat sich der Herrscher eben auch als Potentat natürlich visuell dargestellt und in dem dann auch internationale Gäste dabei waren, Zeugen waren und gesehen haben, wie prunkvoll dieser Hof ist, war das Ausdruck auch sozusagen seiner Potenz im politischen Sinne. Ja.
Viele der knapp 500 Zeugnisse dieser prunkvollen Machtdemonstration waren seit dem Zweiten Weltkrieg in Depots verwahrt und nicht mehr öffentlich zu sehen. Die restaurierten Festsäle bieten nun den perfekten architektonischen Rahmen, um die Relikte der opulenten sächsischen Festkultur an authentischem Ort zu zeigen.
So wie man jetzt diese Schätze sieht, hat man sie trotzdem noch nie sehen können. Auch früher im Johanneum, also vor 1945 nicht, weil das dort sehr gedrängt war.
Zu den herausragenden Exponaten gehören die von Juwelier Dinglinger geschaffene goldene Sonnenmaske, der barocke sächsische Kurhut und die Krönungskleidung August des Starken, die ikonisch wurden.
Das sind die roten Stiefel, die der sächsische Kurfürst sich im späten 17. Jahrhundert für eine Kaiserwahl in Frankfurt hat anfertigen lassen.
Ausgestellt werden diese Stiefel im holzverkleideten, sogenannten Propositionssaal, wo einst die Stände tagten und 1831 die Proklamation der ersten sächsischen Verfassung stattfand. Im Turmzimmer der Festetage ist zudem der erste offizielle Schauraum der Meißenmanufaktur zu besichtigen. Über 200 Jahre lang war hier das historische Kabinett untergebracht, in dem die besten Stücke der ersten europäischen Porzellanmanufaktur wirkungsvoll in Szene gesetzt wurden. Ein Magnet in der neuen Ausstellung dürfte das rote Schlittenzeug werden. Ein mit 500 Schellen besetztes Pferdeschlittengeschirr, das bei der erfolgreichen Brautwerbung des sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. Am Wiener Kaiserhof zum Einsatz kam. Kurator Holger Schuckelt.
Das war auch von der Restaurierung wirklich eine ganz, ganz aufwendige Geschichte. Da ist mehrere Jahre dran gearbeitet worden. Ist alles original. Also die Schellen sind alle original. Sind, ich glaube, es waren 7 verschiedene Tonlagen.
Projektionen von zeitgenössischen Abbildungen der schönsten Dresdner Festszenen lassen den Betrachter eintauchen in die damalige Festkultur, die auch dem Machterhalt diente.
Unsere Sammlung an solchen Festrequisiten, Dekorationen, Maskeraden, auch den Sätteln, wirklich einzigartig, weil man hier wahnsinnig viel Aufwand dafür investiert hat.
Für den Generaldirektor der Sächsischen Kunstsammlung in Dresden, Bernd Ebert, ist die heutige Eröffnung der Festetage im Dresdner Residenzschloss ein wichtiger Meilenstein in der von Bund und Land finanzierten Fertigstellung des gesamten Residenzschlosses.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es bis auf die Grundmauern abgebrannt, es wieder aufzubauen. Und es wurde seit den 2000er Jahren zu einem Zentrum von Kunst und Wissenschaft.
Für das Publikum öffnen sich an diesem authentischen Ort 500 Jahre sächsische Geschichte.
Berichtet Alexandra Gerlach über die neue Dauerausstellung in der Dresdner Residenz. Geboren wurde Brigitte Mese, Weihnachten 1929 in Stuttgart. Die studierte Fremdsprachenkorrespondentin, lebte selbstbestimmt, ging 1956 nach Tokio. Alles durchaus nicht selbstverständlich für eine Frau in den 50er Jahren. Nach zwei Kindern kam dort 1970 Nesthäkchen Jonathan auf die Welt. Aus dem kleinen Johnny Mese wurde Ende der 90er Jahre eine schillernde Persönlichkeit des deutschen Kunstbetriebs. Wilde Bilder, laute Performances, Malerei als Bühnenkunst. Großformatig alles. Lange Haare, langer Bart, Feldherrenhut, schwarze Adidas-Trainingsjacke als Uniform. So tritt er regelmäßig auf. Ohne Mutter Mese, naturgemäß, gäbe es das Werk des Sohnes nicht. Aber Mami Mese war weit mehr.
Er kannte keinen zeitgenössischen Künstler. Wir waren beide überzeugt, dass Picasso ein zeitgenössischer Künstler war. Und wir wussten nicht, dass es Kunstakademien gibt. Wir wussten also im Grunde gar nichts. Und als er dann nachher von einem in der Kunstakademie war und von einem seinem ersten Galeristen aufgegriffen wurde, da habe ich dann den Steuerberater gesucht, dann habe ich einen Banker gesucht und habe ihm ein Mini-Büro aufgebaut.
Ja, so hat das Brigitte Mese gemacht. Und sie ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich, der zuletzt das Buch Memokratie gemacht hat über soziale Medien, autoritäre Bildpolitik, aber auch Bücher über alles nur Konsum oder mit dem Rücken zur Kunst. Ihn habe ich gefragt, welche Rolle spielte Brigitte Mese im Werk und für das Werk des Künstlers Jonathan Mese, ihres jüngsten Sohnes, dass wir es zum Anlass unseres Gesprächs machen.
Ja, also ich glaube, auch wenn beides so schön mit M anfängt, würde ich Muse und Mutter nicht unbedingt gleichsetzen. Ich denke, das sind schon sehr verschiedene Rollen, die Frauen hier einnehmen können innerhalb seines künstlerischen Werks. Und auch bei Mese ist es ja eigentlich so, dass ich glaube, erst in den letzten Jahren hat die Mutter so eine Prominenz bekommen, dass sie bei sehr vielen seiner Auftritte auf Bühnen und auch sonst sichtbar ist, dass er sie immer wieder würdigt, auch in seinen Bildern, in seinen Manifesten, in seinen Texten. Sie ist für mich eher so eine wichtige Figur jetzt auch geworden für sein Werk, auch so ein bisschen als Pendant-Figur zu ihm selbst. Man kann ja sehr wohl sagen, Jonathan Mese hat sich als eine Kunstfigur aufgebaut, auch als ein Künstler, der immer wieder sehr stark betont hat, Kunst darf nichts Ideologisches sein, muss was Spielerisches sein, muss auch immer wieder etwas Verhärtetes freispielen. Für ihn gilt nicht, jeder Mensch ist ein Künstler, aber jedes Kind ist ein Künstler. Das heißt, er hat sich selber auch sehr stark immer als dieses Spielkind in Szene gesetzt. Und da ist natürlich jetzt die Mutter eine ideale Gegenfigur, um selbst dann nochmal eben als im Vergleich zu ihr als das Kind zu erscheinen. Jetzt ist aber die Mutter natürlich ihrerseits schon sehr, sehr alt gewesen am Schluss, also in einem Alter, wo es vielleicht dann auch schon wieder möglich und erlaubt ist, nicht mehr nur den Ernst des Lebens zu verkörpern, sondern auch schon wieder etwas ja, Spielerisches, Unkonventionelles zu vertreten. Und insofern sind hier Mutter und Sohn jetzt eigentlich als bei zwei Figuren spielerischen Lebens zunehmend in Erscheinung getreten und haben damit im Pendant, im Doppel dieses Ideal von Jonathan Mese sehr stark ausgelebt, eben dieses Ideal, Kunst muss Spiel sein.
Sie selber war eigentlich recht bürgerlich, hat sie von sich selber gesagt, Brigitte Mese.
Wir sind oft getrennter Meinung. Oft verlangt er Dinge von mir, die mich ermüden. Und dann sage ich, ich will das eigentlich nicht machen. Und dann sagt er jedes Mal, stell dich nicht so an, das tut dir gut.
Und hat er recht?
Unglücklicherweise ja. Und ich habe ja natürlich auch sehr viel Spaß.
Ja, haben da zwei ihren Dilettantenstatus genossen und sich da gegenseitig beflügelt? Oder ist das zu romantisch gedacht?
Das ist natürlich schwer, das jetzt von außen zu beurteilen, wer da wen beflügelt hat und wie das Verhältnis jetzt wirklich genau war. Was man, glaube ich, von außen sagen kann, ist, dass Jonathan Mese sehr vielen Gesten auch großer Verehrung immer seiner Mutter begegnet ist, auch in seinem Werk selbst. Ich denke daran, gerade erst letzte Woche noch ist in der NZZ am Sonntag eine große Kunstbeilage erschienen, die von Jonathan Mese gestaltet wurde. Und ein Blatt ist im Grunde seiner Mutter gewidmet dabei. Da ist von der totalsten Mutterarzt die Rede und steht dann sogar die Gleichung, Kunst ist Erzmami. Also wo er sie dann nochmal wirklich auf den Thron der Kunst hebt. Man weiß, andererseits spricht er von der Diktatur der Kunst. Dann könnte man das jetzt also so noch ergänzen. Es gibt die Diktatur der Erzmami. Sein Werk in den letzten Jahren zunehmend auch eine Art von Hommage an seine Mutter geworden, was natürlich sehr schön ist, weil sehr viele Menschen vielleicht vergessen, wie viel sie ihren Eltern oder speziell ihrer Mutter verdanken. Man könnte vielleicht sagen, bei Jonathan Mese war jeden Tag Muttertag.
Kunstmutter und Kindeskunst. Der Kunsthistoriker und Kunstpublizist Wolfgang Ulrich zum Tod von Brigitte Mese, die im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Der Kleistpreis, er geht in diesem Jahr an den Roman- und Theaterautor Thomas Melle. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Niemand habe es geschafft, wie Thomas Melle dem gesellschaftlichen Leben des 21. Jahrhunderts einen so realistischen wie kunstvoll gearbeiteten Spiegel vorzuhalten, so schreibt der Verleger Heinrich von Behrenberg in seiner Begründung. Wer in diesen Spiegel blicke, dessen Leben werde verändert. Bekannt wurde Thomas Melle mit dem Roman »Die Welt im Rücken« über seine psychische Erkrankung, eine bipolare Störung. Das Theaterstück dazu ist in einer Stuttgarter Inszenierung zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen. Der Kleistpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wer ausgezeichnet wird, das entscheidet keine Jury, sondern eine einzelne Person. Ein Verfahren, das auf die historische Kleistgesellschaft zurückgeht. Damals, 1912, argumentierte man, Mehrheiten entscheiden sich für das Durchschnittstalent, das es allen recht macht und nur ein Einzelner kann sich rücksichtslos für das Außerordentliche einsetzen. Der Tango war ihr Leben. Die Tänzerin und Choreografin Maria Nieves ist jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben. Geboren in Buenos Aires, tanzte sie von den 1950er Jahren bis weit in die 90er mit ihrem Partner Juan Carlos Copes, der vor 5 Jahren gestorben ist. Ab 1983 tourte das Paar mit dem Musical Tango Argentino um die Welt. Auch Filme widmeten sich ihrem Leben, ihrem Können und ihrer manchmal schwierigen Beziehung. Auch die Kunstagentin und Sammlerin Jenny Falkenberg ist tot. Sie wurde 45 Jahre alt. Ihre Galerie in Hamburg war ein Ort der Begegnung und des Austauschs für Kunstinteressierte aus aller Welt. Vor 3 Jahren starb ihr Vater, der Kunstsammler Harald Falkenberg. Seine Sammlung ist Teil der Hamburger Deichtorhallen. Die AfD wollte gestern zum ersten Mal einen Landrat in Brandenburg stellen. Doch die CDU-Landrätin konnte ihr Amt erfolgreich verteidigen. Eine Meldung, die hier in der Kultur auftaucht, weil der AfD-Bewerber Felix Teichner versucht hat, den Schlagersänger Heino für seine Wahlwerbung zu vereinnahmen. In sozialen Medien behauptete er, dass ihn Heino wählen würde und wandelte das Heino-Lied »Blau blüht der Enzian« ab in »Ja so blau, blau, blau blüht die Uckermark«. Heino bezeichnete das als Unverschämtheit und stellte einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung. Außerdem verlangt er 250.000 Euro Schmerzensgeld. Der Schlagersänger hat immer betont, dass er konservative Werte vertritt, sich von einer rechten Gesinnung und von der AfD aber distanziert.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Nuske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend gleich berichten nach den Nachrichten über die aktuelle Lage im USA-Iran-Konflikt. Ihnen einen guten Abend.